Ich hatte mich eben gerade beim Singen so ein bisschen umgeschaut und das war schön zu sehen, wie so ganz viele Leute inbrünstig ganz still mitgesungen haben. Und ich denke, es ging uns allen so, dass wir gerne laut mit eingestimmt hätten in diese Lieder. Die Band, das Singteam vorher schon geübt hat. Vielen Dank euch. Und übrigens, Linda hat auch vorher schon dieses Schauschwert, das ist nur so ein Hinweis, schon getestet, ob es scharf ist, ist es nicht. Ja, dieses Schwert ist stumpf. Aber nur dieses. Ich hoffe, Gottes Wort findet heute, zweischneidig wie es ist, den Weg auch in mein und in dein Herz. Und nachdem wir letzte Woche die Predigt gehört hatten von Daniel, flieh, geh weg aus der Sünde, und Gott schenkte dem Lot so eine Notrettung, obwohl er so ein verkommenes Zeugnis hatte, da saß ich da vorne und habe überlegt, meine Predigt steht schon, die klingt so ganz anders. Weil ich hatte vor 12 Tagen, oder wir hatten überlegt vor 12 Tagen, dass man draußen vielleicht Gottesdienst feiern könnte wieder, und da sagte ich so, dann steht meine Predigt schon, ich habe eine Idee. Und jetzt war Regen angekündigt, heute Nacht hat es geregnet. Das Feld draußen ist leider feucht, deswegen dürfen wir uns hier treffen. Aber es ist auch schön, dass wir uns hier sehen können. Ich habe in die Bibel geschaut und habe dort Helden gefunden. Helden, die uns vielleicht gar nicht so bekannt sind. Und zwar in 2. Samuel 23. 2. Samuel 23, Abvers 8. Das sind die Namen der Helden Davids. Also in der Bibel gibt es nicht nur den David, diesen Helden, sondern halt auch andere. 2. Samuel 23, Abvers 8. Josheb, das Haupt der Wagenlenker. Und Adino, der Ezniter. Er siegte über 800 Philister, die er auf einmal erschlagen hatte. Und nach ihm Eleazar, der Sohn Dodos. Er war unter den drei Helden mit David, als sie die Philister verhöhnten, als diese sich zum Kampf sammelten. Die Männer von Israel aber waren geflohen. Eleazar aber erhob sich und schlug die Philister, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert klebte. Und er schlug die Philister, bis seine Hand am Schwert klebte, wie so ein Krampf. So bewirkte der Herr an jedem Tag Rettung und einen großen Sieg. Das Volk aber kehrte um hinter ihm her, doch nur um zu plündern. Und jetzt kommt es, worauf es mir heute Morgen ankommt. Vers 11. Und nach ihm Schammer, der Sohn Ages, des Hararitas, also es war nicht der Bruder von David. Als die Philister sich zu einer Schar versammelten, war dort ein Ackerstück voll Linsen. Und das Volk ergriff vor den Philistern die Flucht. Da tat Schammer mitten auf das Ackerstück und verteidigte es und schlug die Philister alleine. Und der Herr bewirkte durch ihn diese große Rettung. Wir haben jetzt von diesen Helden Davids gehört. Das waren so echte Helden, das waren keine aus dem Fernsehen. Die hatten keine zweite Chance. Die haben sich wie so Ninjas durchs feindliche Lager durchgeschlichen, sind zu einem Brunnen vor die Stadt und haben dort Wasser geholt. Weil ihr König, der König David, sagte, ach wisst ihr was, ich hätte am liebsten Lust, da so einen Brunnen Wasser, so einen Schluck Wasser aus dem Brunnen zu trinken. Da haben die gesagt, wenn unser König das will, dann schleichen wir uns durch das Lager und holen ihm Wasser. Das liest man weiter im Text. Dann haben sie das Wasser geholt und was macht dieser David? Der nimmt das Wasser und schüttet es aus. Alle Ehre für Gott, weil Gott ihm das geschenkt hat. Und das war die Reihenfolge bei David. Gott über allem, und er selber sagt im Vers 3, ein Herrscher, in diesem Kapitel, ein Herrscher ist er in der Furcht Gottes. Und Vers 5, mein Haus steht fest bei Gott. Und darum haben diese starken Helden, die so gekämpft haben, David vertraut. Wir haben eben gerade gehört, Psalm 34, da steht sehr viel von der Furcht des Herrn. möchte mal euch einen Satz mitgeben, den ich gehört habe. Wer mit dem Schöpfer Gott frühstückt, ich weiß nicht, ob du heute Morgen schon gefrühstückt hast oder Andacht gelesen hast, wer mit dem Schöpfer Gott gefrühstückt hat, der hat keine Angst vor den Vasallen der Welt. Keine Angst. Anschließend haben diese Helden mit David zusammen die Philister zurückgeschlagen und in ihr Land verdrängt. Jetzt, nach diesen Einleitungen, starte ich in der Predigt. Vers 11, noch einmal. Als die Philister sich zu einer Schar versammelten, war dort ein Ackerstück voll Linsen. Und das Volk war vor den Philistern geflohen. Da trat Schammer mitten auf das Ackerstück und verteidigte es. Wie hat er es verteidigt gegen diese Profisoldaten? Nicht mit ein paar Ohrfeigen. Er hat es nicht verteidigt mit, oh ja, lass uns mal ein bisschen drüber reden. Ja, er kannte da auch keine Kompromisse. Diese Philister, die kommen als versammelte Schar. Eine versammelte Schar, also eine Einheit. Nicht nacheinander, sondern alle zusammen. Und wir wissen ja alle, Einheit ist gut, nicht wahr? Aber dieses Volk der Philister, das war gar kein einheitliches Volk. Die hatten teilweise 5 Könige, die haben sich gegenseitig bekriegt, so ähnlich wie die Wikinger. Sie hatten mehrere Herrscher und sie hatten auch gar keine gemeinsame Identität. Die Juden hatten das, die Philister nicht. Und wir fragen uns, was hat sie dazu gebracht, sich so zu vereinen, eine Schar zu werden? Sie hatten nämlich nur ein Ziel, nämlich Kampf, Sieg und Beute. Das war ihr Ziel, das war ihr kleinster gemeinsamer Nenner. Und dann bekommt jeder, was er will. Und häufig ist es heute, ist mir aufgefallen, bei den Allianzen, die wir heute sehen, noch genauso. Und wir verwundern uns häufig über Leute, die sich zusammentun, über Gruppen, die zusammen ein Ziel verfolgen, obwohl sie eigentlich konträr sind. Ich könnte da einige Beispiele anführen. Feministen, die sich für das Kopftuch einsetzen, die Krawallnächte in Stuttgart und Frankfurt. Zu Hause bekriegen sie sich, hier machen sie gemeinsame Sache. Und dabei geht es nicht um Wahrheit oder gemeinsame Identität, sondern nur gegen einen Feind, gegen ein scheinbar leichtes Opfer. Und das bekämpfen sie. Ich lese gerade mal etwas. So wie wir bei einem evangelischen Pastor aus Bremen sehen, geht es auch da nicht um Wahrheit oder Gottes wahres Wort. Die Bibel und den christlichen Glauben, den er beruflich vertreten muss und auch will, sondern es gibt eine Allianz dort von Kirchenleitung und Gruppierung, die Gottes Werte und Vorgaben verachten und nicht leben wollen. Und diese nutzen sie gemeinsam mit einer staatlichen Struktur, um Unrecht zu erwirken und einen Verkündiger des Wortes Gottes zum Schweigen zu bringen. Bei der Hinrichtung von Jesus war es damals genau dasselbe. Der Pilatus und der Herodes, die sind Freunde geworden. Die Sadduzäer und Pharisäer, die taten sich genauso zusammen und nutzten die staatliche Macht und alle zusammen bildeten eine Einheit gegen Jesus Christus. Freunde durch die Verurteilung eines gerechten Menschen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Mensch ohne Gott bleibt zerstörerisch. Wie ganz anders ist das, wenn Jesus seinen Vater um Einheit bittet. Da geht es darum, dass dieser Leib nicht fault, sondern heilt, keine Parteiung sind. Und das ist auch die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Wollen wir veränderliche, humanistische Gedanken weitergeben oder stehen wir fest im Glauben auf der Grundlage der Bibel? Dazu müssen wir die natürlich kennen. Ist unsere Einheit in der Gemeinde darauf ausgerichtet, Gott zu verherrlichen? Oder welche Allianzen gehen wir ein? Oder Gleichgültigkeit? Und Wir haben eben gerade Lieder gesungen von Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Da stellt sich die Frage, ist für uns Sünde ein Kampfplatz? Ein Platz, wo wir kämpfen müssen, Sünde nicht dulden können, wollen in unserem Leben? Oder ist Sünde mehr so ein Spielplatz? Da, wo man ruhig hin kann, da, wo vielleicht interessante Geräte sind. Aber dann sage ich dir, schau zum Kreuz, wo Jesus gestorben ist, schau seine Wunden an und dann mach dir Gedanken, was Jesus wohl dazu meint. Und mit solchen Fragen der roten Linien muss ich die Gemeinde auseinandersetzen, ständig. Und das haben wir auch am Dienstag getan im Gemeindeforum. Und wir wollen da nicht fliehen als Gemeindeleitung, sondern uns stellen lassen. Weiter im Bibeltext. Die Schar der Philister will Nahrung. Ich habe uns hier ein paar Linsen mitgenommen. Ja, wären wir jetzt draußen, würde ich euch die gerne zuschmeißen, aber sonst muss ich nachher hier saugen. Deswegen verzichte ich drauf. Dann zeige ich euch die nur hier drin. Diese Linsen, die Nahrung wollten die Philister den Juden damals nehmen. Warum? Warum? Klar, starke Soldaten kämpfen besser. Aber das war doch nur so ein kleines Kornfeld, so ein kleines Linsenfeld. Ja, das macht es doch nicht aus. Das ist doch nicht kriegsentscheidend, da so ein kleines Ackerchen da hinten so. Oder? Das kann man doch ruhig opfern für den Frieden. Nicht wahr? Und so sind auch die anderen weggelaufen. Haben gesagt, dann lassen wir das brach liegen. Der Teufel, der weiß übrigens ganz genau, wo wir Menschen angreifbar sind und wo wir Fehler machen. Besonders dann, wenn man hungrig ist. Vielleicht kennt ihr das Wort hangry. Es kommt aus dem Englischen, aus Hunger und ärgerlich. Bedeutet im Deutschen so viel wie hungerlich. Ja, also ich kenne das sehr wohl. Voller Spannung machst du dann Fehler. Du sagst etwas, du tust etwas, was du gar nicht so gemeint hast und es tut dir später leid. Diese Schwelle ist bei jedem Menschen unterschiedlich, ja, aber irgendwann ist dieser Punkt erreicht. Genauso auch im geistlichen Leben, wenn dir da etwas fehlt, nämlich die Nahrung. Wenn dir dort die geistliche Nahrung fehlt, das Wort Gottes, die Predigt, dann fragst du später, wie konnte es zu der Situation kommen, in der ich jetzt bin? Wie konnte ich mich da so verrennen? Und Linsen, ich weiß schon, ihr denkt jetzt alle, ah, jetzt kommt die Geschichte aus der Bibel mit Esau und dem Linsengericht, ja, alle lieben Bibelkenner. Nein, ich denke da an Abimelech, der Mann aus dem Buch Ruth. Das spielt am Anfang eine kleine Rolle. Es ist eine Finanzkrise in Israel, eine Geschichte, die ziemlich aktuell ist. Es ist eine Finanzkrise, wo er lebt, da hungert man sogar. Es wird schwierig. Und was macht er? Das, was jeder treu sorgende, liebevolle Ehemann und Vater tut. Er macht sich Gedanken, ich muss für mich, meine Frau, für meine zwei Jungs da sorgen. Kurze Rechnung. Und er verlässt den von Gott zugewiesenen Platz, das Land Israel, und geht weg. Er geht von diesem versprochenen Segensplatz weg und er verlässt diesen Platz. Das, was ihn umgibt, das, was er hat, das reicht ihm nicht mehr. Er will mehr. Er will das beste Leben für sich und für seine Familie. Und hat ihm Gott das gesagt? Diesem Abimelech? Das ist eine ganz andere Situation als bei Lot damals. Wenn ihr es merkt, er hieß es, flieh, geh weg von der Sünde. Aber er war an dem Segensplatz und er ist weggegangen. Hat Gott ihm das gesagt? Nein, es war der Teufel. Und im Petrusbrief heißt es, dass dieser Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Das kennt ihr alle, oder? Ist ja bekannt. Diesen Spruch kennen wir, aber haben wir uns mal Gedanken gemacht, warum der Löwe brüllt? Was macht er damit? Er springt nicht einfach auf und reißt dich in den Tod oder irgendein leichtes Opfer. Warum brüllt er? Ganz einfach, er kann dich gar nicht erreichen, wenn du unter dem Schutz Gottes bist. Und der Teufel brüllt deswegen, weil er dich in Bewegung versetzen will. Er will dich in Bewegung versetzen. Deswegen brüllt er. Er macht ein Riesengeschrei und der Teufel bringt alle zum Laufen, alle in Beschäftigung. Wie anders ist da Gott, der sogar einen Ruhetag verordnet hat. Nicht nur den Sonntagvormittag, sondern den ganzen Tag. Ruhe. Ein Kollege von mir, der hat Hühner draußen. Und der hat schon häufiger mit dem Fuchs zu tun gehabt. Der hat rumgeschrien. Den einen Tag kam er zum Dienst, war ziemlich traurig, weil seine Tochter traurig war. Die Hühner sind alle tot. Dieses Brüllen, sind die alle taub? Die Frage, die Gott sich dann stellt, wer kann und soll diese Bewegung jetzt stoppen? Gott will an mir zuallererst und an dir arbeiten, aber oft fliehen wir weiter als bis zum Rand. Und plötzlich steht der Teufel vor uns. Wenn du alles vergisst aus dieser Predigt, das Schwert, die Linsen, dann vergiss diesen Satz nicht. Wenn wir unseren Hunger nicht in Gottes Wort stillen, wenn du deinen Hunger und ich meinen Hunger nicht in Gottes Wort stellen und dort gefestigt sind und dort satt werden, dann werden wir zum Spielball und Rennobjekt des Teufels. Wenn wir unseren Hunger nicht in Gottes Wort stillen und dort gefestigt sind und satt werden, werden wir zum Spielball und zum Rennobjekt des Teufels. Das Wort Gottes, das Schwert, es ist niemals klug, das einfach zurückzulassen, wenn der Teufel uns angreift. Übrigens, die Bibel bezeichnet das Schwert als Gottes Wort. Warum brüllt er? Warum will er dich in Bewegung setzen? Weil der Teufel ganz genau weiß, dass wenn wir gehetzt sind, wenn wir gestresst sind und hungrig sind, dass wir dann seine Art der Seelenbefriedigung und Ablenkung akzeptieren. Dann kann uns der Teufel auch leiten. Dann kann er uns steuern, wie er will, und unsere Prioritäten setzen. Dieser Abimelech im Buch Ruth, der geht nach Moab. Hey, der geht zu den Feinden für billiges Brot und will sich retten. Aber er und seine zwei Jungen sterben und nur die Frau kehrt zurück ins heilige Land. Ganz anders die Helden von David. Also hör mal, mach mal keinen Stress. Ja? Deswegen machst du dich kaputt wegen so ein paar Linsen. Kriegt der Staubsauger. keine Angst, mache ich nachher. Schlechter Staubsauger, ist eh egal. Diese paar Linsen, deswegen so ein Stress. Also ganz ehrlich, wir Hügelsheimer würden uns Gedanken machen, wenn es ein Spargelfeld wäre oder ein Erdbeerfeld. Aber Linsen, wenn es damals um eine feste Stadt gegangen wäre, dann wären die anderen aus dem Volk auch da geblieben. Aber es ging doch nur um dieses Linsenfeld. Und ja, Friede und Liebe sind doch auch christliche Werte, oder? Hier ist das nächste Prinzip des Teufels, was wir sehen. So kleine Nebenschauplätze, so ein kleines Linsenfeld. Das will er haben, das ist ein ganz großes Ziel von ihm. Es gibt diesen Spruch, wenn du dem Teufel den kleinen Finger gibst, dann will er gleich die ganze Hand und die nimmt er sich. Ich kann euch sagen, er ist ein Meister da drin. Ich weiß nicht, wer von euch so ein schönes Gartengrundstück hat, wenn der Nachbar wuchern lässt und da kommen die ganzen Samen rüber, dann hast du richtig viel zu tun. Oder wenn in deinem Körper so ein kleines Krebsgeschwür ist und das breitet sich aus und streut ganz schnell. Damit ist nicht zu spaßen. Diese Woche haben wir unseren lieben Bruder Wolf Meyer beerdigt, dort ging das sehr schnell. Genauso macht es der Teufel auch. Nimmt so einen kleinen Bereich und auf diesem kleinen Bereich, da baut er dir eine Burg hin. Da baut er eine Befestigung hin, eine Festung. Und es wird immer schwieriger, dort gegen anzugehen, deswegen, weil du deinen Platz vielleicht verlassen hast, weil du ihn gerade verlässt oder ihn gar nicht erst erreichst. Was ist dann damit? Dieser kleine Nebenschauplatz, den eigentlich gar keiner interessiert. Übrigens, die anderen haben es ja alle kapiert, die sind alle weggelaufen. Dieses kleine Ackerfeld, dafür kämpfen echt Schammer? Ja, manche kämpfen dann. Vielleicht gegen das eigene Volk, gegen die, die weglaufen vor dieser Einheit des Widersachers. Aber ich bitte euch in Christi Stadt, achte auf dein Linsenfeld. Achte darauf, wo du eingesetzt bist von Gott, da wo Gott dich haben möchte. Und kämpfe dort gegen den Feind. Wie war das bei Schemmer? Beachten wir das mal und sehen die Sache vom Ende her. Gott schenkte einen großen Sieg, steht da. Bibel. Also echt. Bibel, was schreibst du denn da? Es ging um, Achtung, kleine Hülsenfrüchte. Ja, die sind nahrhaft. Die kann man essen. Die muss man ganz lange einweichen lassen. Es gibt viele Leute, die vertragen das Zeug nicht mal. Und du machst darum so ein Geschrei und Gott sagt, einen großen Sieg? Die anderen Leute haben den Löwenbrüllen gehört. Nein, sie haben die Philister gesehen und sind weggerannt. Und dieser Schammer, der stellt sich da drauf, auf dieses Linsenfeld. Und verteidigt ist. Die anderen haben alles liegen gelassen. Alles Ackergerät haben sie dem Feind übergeben und sind weggerannt. Aber dieser Schammer, der steht da und verlässt es nicht. Das fand ich so bewegend. Deswegen hat mich dieser Mann berührt. Warum hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Hatte er Bock zu kämpfen? Mal sein Leben einzusetzen? Hat er gehofft, naja, vielleicht in 3496 Jahren spricht vielleicht in der EFG Rastatt mal jemand über mich irgendwas. Was war sein Beweggrund? Er hat den Gott Israels, der zugesagt hat, das ist dein Platz, das ist euer Land, er hat diesen Gott Israels mehr gefürchtet als die Philister. Er hat sie mehr gefürchtet. Es ging ihm nicht um diese eine Linse. Es ging ihm um die Zusage Gottes, das ist euer Land. Darf, müsst ihr sein. Übrigens, dieses Feld, wo er gekämpft hat, ist vermutlich das gleiche, wo sein König, der David, gegen Goliath gewonnen hat. Ungefähr in der gleichen Ecke war das. Wärst du auf dieses Linsenfeld gesprungen? Aber wenn du da stehen bleibst, packst das Schwert und kämpfst und verteidigst deinen Standpunkt dort, wo Gott dich haben will. Gegen den Feind. Und irgendwann wird das mal schwer. Der Arm. Dann musst du schon einen echt guten Grund dafür haben. Vor allen Dingen dann, wenn alle weglaufen. Wenn sogar deine Freunde vielleicht gehen. Die Frage ist, kennst du diesen Grund, warum du da stehst, wo du bist? warum du da stehst hier vorne und so schön singst. Zu Gottes Ehre, um unsere Herzen zu erreichen, um Gott zu loben. Kennst du den Grund, warum du da sitzt und betest und weißt, jawohl, ich darf mich mit meinen Geschwistern Gott nähern? Weißt du den Grund, warum du in der Kinderstunde deinen Platz hast? Weil die Kinder, wie wir gehört haben, nachher sagen, ja, ich gehe gerne, da hören wir Geschichten. Und es bewegt mich. Oder bist du so jemand, der sagt, no, ob Linsenfeld, Kartoffelfeld oder Nudelfeld, ganz egal, ich laufe bei jedem Anlass weg. Ja, jede Woche geschieht etwas noch Verrückteres. Was vor 20 Jahren noch undenkbar war, wird heute als normal hingestellt. Und selbst das wird kurze Zeit später wieder getoppt. Hast du eine feste Überzeugung? Hey, bist du radikal, Andi? Bist du radikal? Nein, das ist ein Charakter, das ist Ausdauer, das ist Integrität, woran Gott bei mir und bei jedem von uns arbeiten will, für diese Wahrheit, für diese Überzeugung, in den Glauben einzustehen. Zum Beispiel, ist die Bibel Gottes Wort? Ist sie irrtumslos von Gott eingegeben? Oder beinhaltet sie verhandelbare Ideen über tolle Geschichten? Wer war Jesus? War ein netter Mann, der was Schönes gemacht hat? Oder der einzige Heilsbringer, Sühnopfer für unsere Sünden und Gott? Aber wir müssen jetzt drüber reden. Wir müssen uns jetzt klar werden darüber, wo wir stehen und ob Jesus diese Person ist, von der die Bibel spricht. Es wird nämlich in kommender Zeit nicht einfacher werden. Übrigens, so ähnlich ist es auch mit der Ersten Hilfe. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse besucht. Ja, könnt mal kurz, wenn ihr wollt, in Gedanken aufzeigen. Ja, genauso mit dem Erste-Hilfe-Kursus. Wenn du ohne Kenntnis und ohne Übung zu einem Unfall kommst, dann wirst du nur panisch herumrennen oder gaffen. Oder dich still verdrücken, statt zu helfen. Na, ich weiß, es gibt noch diese perversen Handyfilme, aber auf die gehe ich nicht ein, weil ich denke, zu denen gehören wir nicht. Es geht darum, wie Petrus zu sagen, ich bleib hier, egal was passiert. Geht es darum? Nein. Aber sich jetzt Gedanken zu machen, Gott, wo stehe ich, wo ist mein Linsenfeld? Wie bewältige ich diese schwierige Situation, in der du vielleicht jetzt gerade steckst? Muss Gott mich, und da ist er dran am Arbeiten, muss Gott mir Ausdauer lehren? Ja, wenn man so kämpft, und richtig kämpft, und da kommt so eine große Schar, die ganze Zeit so ein Ding schwenkt, dann sagt er nicht, oh, Schweißtropfen, ich höre mal auf. Das ist ganz schön anstrengend. Kann ich so, stopp. Liebe Philister, lass uns mal eine Pause machen. Ich komme in 10 Minuten wieder. So läuft das da nicht. Da ist man nachher schweißgebadet. Und das hat dieser Schammer gemacht. Ganz alleine. Vielleicht denkst du auch, ich bin auch alleine. Und der da vorne weiß gar nicht um meine Kämpfe. Nein, weiß ich nicht, aber Gott kämpft dich. Gott weiß, wo du gerade am Kämpfen bist. Vielleicht mit dem, was er dir sagen möchte. Und du sagst, Gott, ich möchte von dir ganz genaue Weisung haben. Ich möchte es genau wissen. Und Gott zeigt dir etwas und sagst, ja, ich bin ja so alleine. Ich erinnere mich an den Elia, der auch da lag und weinte und sagt, Gott, ich bin ganz alleine. Dann sagt Gott, im Moment, mach mal die Augen auf, da hinten sind noch Hunderte. Und auch hier in der Gemeinde bist du nicht alleine oder gar als Christ in dieser Welt. Wo stehst du in deinem Zuständigkeitsbereich, mittendrin oder am Rand? Mittendrin, wenn es keiner sieht, wenn keiner Applaus klatscht? Bist du dann treu in dem, was du tust? Bist du dann treu in dem, was du tust? Wenn du alleine irgendwo vor dem Computer sitzt und da schnell mal was runterladen, was gar nicht erlaubt ist, hier und da was mitgehen lassen, wenn es gerade keiner sieht? Bist du treu, da wo du bist, in deiner Ehe, in deiner Familie, deinem Arbeitgeber gegenüber und vor allen Dingen Gott gegenüber, als sein Kind? Dieser Schammer wusste um diesen Platz und er war auch nicht bereit zu verhandeln oder aufzugeben. Vielleicht denkst du jetzt, aha, vielleicht war es sein Linsenfeld. Jetzt wird ein Schuh draus. Der Schammer, der hat sich dahingestellt, weil er sagte, ihr wollt mir was wegnehmen. Ja, jetzt ist das klar. Aber nein, es war nicht mal seins. Es hätte ihm also praktisch vollkommen egal sein können. Es war keiner, der ihm was wegnehmen wollte, sondern es wollte Gott jemand etwas wegnehmen. Übrigens, das merkt ihr ganz schnell, wenn ihr kämpft, worum es geht. Die Sünde kämpft auch. Das, was euch vielleicht und mich antreibt, was nicht gut ist, aber dann kämpft ihr für euch. Dann kämpft man für sich gegen Gottes Wort. Und das war es nicht, was Schammer tat. Er wusste um Gottes Zusage und er hatte Furcht vor Gott. Jetzt kommen wir zum Schluss mit den Fragen, woran erkennt man einen großen Held? Wenn in der Bibel steht, das waren Helden, woran erkennt man das? Weil der David da die mit aufgeschrieben hat? Nee, ein Held erkennt man daran, dass es Bilder von ihm gibt. Wo er so steht. Oder auf dem Pferd reitet, so Napoleon-mäßig. Woran erkennt man einen Held? Nun, daran, wie viel Beute er mit nach Hause bringt. Die vielen Ehrennadeln, den Goldbehang. Oder die Kutsche mit den vielen Pferden davor. Ist das unser Denken von Helden? Wir schauen in den Bibeltext von heute und da sehen wir, das Volk, das rannte weg. Ließ alles auf dem Linsenfeld zurück und kam nachher zum Plündern. Also das heißt, beim Beutemachen waren sie mit dabei. Das schnelle Geld, der schnelle Gewinn. Aber aus Gottes Sicht waren das nicht die Helden. Sondern halt derjenige, der wusste, wo Gott ihn haben möchte. Und wie in einem Bild malt uns die Bibel hier etwas vor Augen. Und das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Vielleicht auch ein paar Linsen, wenn ihr wollt. Könnt euch die in die Tasche stecken, eine ganze Handvoll. Wenn ihr dann beim Einkaufen seid und kramt nach dem Einkaufswagen-Chip und ihr holt ein paar Linsen raus, ja, dann fragt euch vielleicht euer Nachbar, was ist das denn? Dann kannst du sagen, ich weiß, wo ich hingehöre, wo mein Platz ist bei Gott. Ich möchte euch dieses vor Augen malen. Wir bitten Gott so oft um Kraft. Wir bitten Gott so oft um Gesundheit. Und dafür lässt er uns diese Linsen wachsen. Gott schenkt uns diese Linsen direkt vor unseren Augen. Und das weiß auch der Teufel. Und deswegen will er die. Die will er dir wegnehmen, dir rauben. Die will er haben, dass du sie nicht mehr hast. Will sie uns entreißen. Und wenn wir dann loslaufen, obwohl du weißt, ich möchte gerne diese Kraft haben und Gott schenkt mir etwas und du rennst weg, weil du Gott nicht um Linsen, sondern um Kraft gebeten hast, dann verschluckt sich der Teufel vor Lachen. Er verschluckt sich, weil er weiß, Gott will dir das Beste geben, aber du lässt es zurück. Und das wäre tragisch. Ich wünsche uns allen, dass wir erkennen, wo wir stehen, wo Gott uns haben möchte. Und das sind das die großen Helden, die andere, um in diesem alttestamentlichen Vergleich zu bleiben, abschlachten? Nein. Helden sind zum Beispiel die Tante Ira damals, die jedes Geburtstagskind in der Gemeinde angerufen hat. Helden, der Rolf Meier, der verstorben ist, der die Kollekten so lange Zeit treu verwaltet hat. Die wussten, wo ihre Plätze sind. Wussten, wo Gott sie haben möchte, da, wo sie treu sein durften. Und selbst wenn das heißt, zu kämpfen wie Schammer, mit Ehrfurcht vor Gott, sind wir dazu bereit, das Schwert anzupacken? Das gilt übrigens für Mamas und für Papas. In Bezug auf die geistliche Ernährung ihrer Kinder. Mit Andacht, mit Gruppenstunden. Das gilt für die Senioren. Ups, habe ich mir aufgeschrieben. Das gilt für die Senioren mit ihrem Lebensbeispiel und Vorbild und Kontakt zu anderen, auch in ihrer Nachbarschaft und in der Gemeinde. Es gilt für junge Paare und Jugend, fürs Dienen. Es gilt für jeden, an dem Platz, wo Gott dich haben möchte, für ihn treu da zu sein und diese Linsen zu erkennen. Ich möchte allen danken, die das tun. Und Gott sieht dich und uns in unserem Dienst. Wollen wir siegreich leben wie der Schammer diese Woche? Das wäre mein Wunsch. Nehmt so ein paar Linsen mit und erinnert euch daran. Ja, da wo ich stehe, vor Gott, da gibt es Kämpfe in meinem Leben, aber ich will es anpacken. Ich will nicht abhauen. Ich will vor Gott stehen, weil er mich liebt. Er ist am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und das schaue ich an und ich weiß ganz genau, er hat das für mich getan. Ich will es in den Ernst nehmen. Jesus sie genommen und nicht als Spielplatz ansehen, sondern als Kampffeld. Dazu bereit zu sein, ist eine große Herausforderung. Deswegen auch eine schwierige Predigt. Aber bewegt es in eurem Herzen. Spätestens das nächste Mal, wenn ihr eine Linsensuppe esst, denkt daran. Ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss des Gottesdienstes und bitte dazu aufzustehen, wer kann. Großer Gott, du bist da und du siehst in unser Herz. Jesus, du kennst einen jeden von uns. Du weißt, wo wir stehen. Und Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns immer wieder Menschen vor Augen malst und gemalt hast, die mit dir unterwegs waren. Jesus, die du gebrauchen konntest, die willig waren, Herr Jesus, auf dein Wort zu hören, mit dir ihr Leben zu gehen. Nämlich sie an deine Hand. Und nicht umgekehrt, die dich versucht haben, hinterherzuschleifen, sondern sie an deine Hand. Herr, so lass uns auch gehen durch unser Leben. Ja, Herr, du hast mich gepackt mit deiner starken Hand. Ich lese weiter aus Jesaja 8, Vers 11. Er warnte uns davor, den Irrweg dieses Volkes mitzugehen. Er sagte zu uns, du und alle, die auf meiner Seite stehen, lasst euch nicht beirren, wenn dieses Volk von Verschwörung redet. Hab keine Angst vor dem, was sie fürchten. Mich allein sollt ihr ehren, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Wenn jemand zu fürchten ist, dann ich. Herr, in dieser deiner Furcht, Herr, vor dir, dem heiligen Gott, wollen wir in die kommende Woche gehen. Und ich bitten, Herr, dass du uns begleitest mit deinem Segen. So segne du uns, Herr. Amen. Amen und einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche noch.